Eines Nachts sah die Kopin, die einsam vor sich hin rauchte und an jenem Abend eine schwerwiegende Untreue ihrer lieben Lupiot beweinte, diesen jungen Mann mit den dämonischen Augenbrauen, die an den Schläfen spitz ausliefen, bei sich eintreten. Er verlangte sehr kaltes Wasser für seinen schönen, durstigen Mund, den eine geheime Glut austrocknete. Er zeigte nicht das geringste Interesse für die Schicksalsschläge der Kopien, als sie von ihnen erzählte, und Cherie dabei das Lacktablett mit der Pfeife hinschob. Er wollte nur seinen Anteil an der Matte, an der Stille, dem Halbdunkel, und blieb, bis es Tag wurde, sparsam in seinen Bewegungen, wie jemand, der fürchtet, eine Wunde zu reizen, sobald er sich rührt. Im Morgengrauen fragte er die Kopin: »Warum hast du heute deine Kette nicht getragen, du weißt schon, die mit den dicken Perlen?« und verabschiedete sich höflich. Ohne sich dessen bewusst zu werden, gewöhnte er sich an, nachts ohne Begleiter durch die Straßen zu laufen. Sein schneller, langer Schritt führte ihn zu einem bestimmten und unerreichbaren Ziel. Nach Mitternacht entwischte er Desmond, der ihn bei Tagesanbruch in seinem Hotelbett wiederfand, flach auf dem Bauch liegend und den Kopf zwischen den angewinkelten Armen, schlief er wie ein bekümmertes Kind. »Ach, gut, er ist da«, sagte Desmond erleichtert. »Bei einem solchen Früchtchen weiß man nie.« Eines Nachts, als Cherie so mit weit geöffneten Augen durch die Finsternis lief, ging er die Avenue Bugeaud hinauf, denn er hatte den ganzen Tag lang dem Fetischismus, der ihn alle 48 Stunden dorthin trieb, nicht nachgegeben. Wie einer jener Sonderlinge, die nicht einschlafen können, bevor sie nicht dreimal den Knauf einer Tür berührt haben, streifte er am Tor vorbei, legte den Zeigefinger auf den Klingelknopf und rief ganz leise, wie im Schmerz: »He, da!« und ging weiter. Doch eines Nachts, ja, eines Nachts vor dem Tor, spürte er sein Herz heftig im Hals schlagen. Die elektrische Kugellampe im Hof leuchtete über der Freitreppe wie ein malvenfarbener Mond. Die weit geöffnete Tür des Dienstboteneingangs warf einen hellen Schein auf das Pflaster und in der ersten Etage bildeten die Fensterläden, die das Licht aus dem Inneren filterten, einen goldenen Kamm. Cherie lehnte sich an den nächsten Baum und senkte den Kopf. »Es ist nicht wahr«, sagte er sich. »Wenn ich noch einmal hinaufblicke, wird alles dunkel sein.« Er richtete sich wieder auf, als er die Stimme von Ernest, dem Concierge, hörte, der durch den Flur rief: »Morgen früh gegen 9 werde ich mit Marcel den großen schwarzen Koffer hinauftragen, Madame.« Cherie wandte sich überstürzt ab und lief bis zur Avenue des Bois, wo er sich hinsetzte. Die Kugellampe, in die er gestarrt hatte, tanzte vor seinen Augen, dunkles Purpur in Gold gefasst, dahinter das Schwarz der noch kargen Blumenbeete. Er presste die Hand auf sein Herz und atmete tief. Die Nacht roch nach halb aufgeblühtem Flieder. Er warf seinen Hut von sich, öffnete seinen Mantel, ließ sich zurückfallen gegen die Banklehne, streckte die Beine aus und seine offenen Hände fielen kraftlos herab. Ein erdrückendes, süßes Gewicht hatte sich soeben auf ihn gesenkt. »Ach«, sagte er ganz leise, »heißt das glücklich sein? Das wusste ich nicht.« Er hatte Zeit genug, sich für all das zu bemitleiden und zu verachten, was er während seines elenden Lebens als reicher und engherziger junger Mann nicht ausgekostet hatte. Dann hörte er einen Augenblick oder auch eine Stunde lang auf zu denken. Danach hatte er das Gefühl, sich nichts mehr auf der Welt zu wünschen, nicht einmal zu Lea zu gehen. Als er vor Kälte zitternd die Amseln den Tagesanbruch verkünden hörte, stand er taumelnd auf und machte sich auf den Rückweg zum Hotel Morris, ohne durch die Avenue Bugeaud zu gehen. Er streckte sich, holte tief Luft und war von einer allumfassenden Milde erfüllt. »Von nun an«, seufzte er, wie von einem bösen Dämon befreit, »von nun an werde ich so lieb zu der Kleinen sein.« Um 8 war Cherie auf den Beinen, rasiert, fertig angezogen, fiebrig, und rüttelte den schlummernden Desmond, der aschgrau war, schrecklich anzusehen, aufgeschwemmt im Schlaf wie ein Ertrunkener. »Desmond, hey, Desmond, es reicht. Du bist zu hässlich, wenn du schläfst. Der Schläfer setzte sich auf und sah den Freund mit seinen wie trübes Wasser gefärbten Augen an. Er stellte sich benommen, um Cherie länger aufmerksam prüfen zu können. Einen in Blau gekleideten, feierlichen und strahlend schönen Cherie, der blass wirkte unter seiner geschickt aufgetragenen samtigen Puderschicht. Es gab immer noch Stunden, in denen Desmond in seiner affektierten Hässlichkeit unter Cheries Schönheit litt. Absichtlich gähnte er lange. »Was ist denn jetzt schon wieder?«, fragte er sich gähnend. »Dieser Einfallspinsel ist heute noch schöner als gestern. Vor allem diese Wimpern.« Er betrachtete Cheries glänzende, starke Wimpern und den Schatten, den sie auf die dunkle Iris und das bläuliche Weiß der Augen warfen. Desmond bemerkte auch, dass sich der verächtlich gebogene Mund an diesem Morgen feucht, lebendig und ein wenig nach Atem ringend öffnete, wie nach einer hastigen Sinnenlust. Dann verbannte er seine Eifersucht in den entferntesten Winkel seiner Liebessorgen und fragte Cherie in gelangweiltem Gönnerton: »Darf man erfahren, ob du zu dieser Stunde ausgehst oder nach Hause kommst?« »Ich gehe aus«, sagte Cherie. »Kümmere dich nicht um mich. Ich werde Besorgungen machen. Ich fahre zur Floristin, zum Juwelier, zu meiner Mutter, zu meiner Frau, zu...« »Vergiss den Nuntius nicht«, sagte Desmond. »Ich weiß, was ich gehört«, entgegnete Cherie. »Ich werde ihm Hemdenknöpfe aus Goldlegierung bringen und einen Strauß Orchideen.« Cherie ging nur selten auf einen Scherz ein und reagierte stets abweisend. Das Gewicht dieser trockenen Antwort klärte Desmond über die ungewöhnliche Verfassung seines Freundes auf. Er betrachtete Cheries Bild im Spiegel, bemerkte die Blässe der aufgeblähten Nasenflügel, den unruhig umherschweifenden Blick und wagte die denkbar unverfängliche Frage: »Bist du zum Mittagessen wieder da?« »Hey, Cherie, ich rede mit dir. Essen wir zusammen?« Cherie schüttelte den Kopf. Er pfiff vor sich hin und begutachtete sein Bild in dem länglichen Spiegel, der genau seiner Größe entsprach, wie der in Leas Zimmer zwischen den beiden Fenstern. Bald würde in diesem anderen Spiegel ein schwerer Goldrahmen vor einem rosaroten, sonnenbeschienenen Hintergrund sein nacktes oder in lose Seide gehülltes Bild einfassen, das prachtvolle Bild eines geliebten, glücklichen und umhegten jungen Mannes, der mit den Ketten und Ringen seiner Mätresse spielt. Vielleicht ist das Bild dieses jungen Mannes ja schon in Leas Spiegel zu sehen. Dieser Gedanke durchzuckte seine erregte Stimmung mit solcher Eindringlichkeit, dass er wie benommen glaubte, ihn tatsächlich gehört zu haben. »Was sagst du?«, fragte er Desmond. »Ich sage gar nichts«, antwortete der förmliche und gefügige Freund. »Im Hof wird gesprochen.« Cherie verließ Desmonds Zimmer, schlug die Tür hinter sich zu und kehrte in sein Appartement zurück. Die zu neuem Leben erwachte Rue de Rivoli erfüllte es mit einem leisen, stetigen Lärm, und Cherie konnte durch das offene Fenster die Frühlingsblätter erkennen, die steif und durchscheinend waren wie Jadeblättchen in der Sonne. Er schloss das Fenster und setzte sich auf einen kleinen, überflüssigen Stuhl, der in einem traurigen Winkel zwischen Bett und Badezimmertür an der Wand stand. »Wie ist es nur möglich?«, begann er mit leiser Stimme. Dann schwieg er. Er verstand nicht, warum er im Laufe von 6,5 Monaten fast nie an Leas Geliebten gedacht hatte. »Ich bin eben eine große Närrin«, hieß es in Leas Brief, den Charlotte Pelou ehrfürchtig aufbewahrte. »Eine große Närrin?« Cherie schüttelte den Kopf. »Merkwürdig. Ich sehe sie nicht so. Welchen Mann könnte sie wohl lieben? Eine Art Patron? Jedenfalls eher als eine Art Desmond. Einen kleinen, herausgeputzten Argentinier? Naja, aber trotzdem.« Er lächelte naiv. »Wer außer mir könnte ihr wohl gefallen?« Eine Wolke schob sich vor die Märzsonne und es wurde dunkel im Zimmer. Cherie lehnte seinen Kopf an die Wand. Meine Nunun, hast du mich betrogen? Hast du mich schändlich betrogen? Hast du mir das angetan?« Er schürte seinen Schmerz mit Worten und mit Bildern, die er erstaunt und ohne Wut mühsam zusammensetzte. Er versuchte, die morgendlichen Spiele heraufzubeschwören, bei Lea gewisse Nachmittage ausgiebiger und vollkommen schweigsamer Lust, bei Lea den wundervollen winterlichen Schlaf im warmen Bett, im kühlen Zimmer, bei Lea. Doch in Leas Armen, im kirschfarbenen Tageslicht, das nachmittags hinter Leas Vorhängen loderte, sah er immer nur einen einzigen Liebhaber, Sherry. Er stand auf, wie von plötzlicher Zuversicht zu neuem Leben erweckt. Es ist ganz einfach. Wenn es mir nicht gelingt, mir einen anderen als mich neben ihr vorzustellen, dann gibt es eben keinen anderen. Er griff nach dem Telefon, hätte beinahe angerufen, legte dann aber den Hörer behutsam wieder auf. Keine Dummheiten. Er verließ das Haus sehr aufrecht mit eingezogenen Schultern. Sein offener Wagen brachte ihn zum Juwelier, wo er bei einem zarten kleinen Bandeau aus lebhaften blauen Saphiren in einer unsichtbaren blauen Stahlfassung schwach wurde, genau der richtige Kopfschmuck für Edmé, und es mitnahm. Er kaufte ein wenig einfallslose, förmliche Blumen. Da es gerade erst 11 war, nützte er noch eine halbe Stunde hier und da in einem Kreditinstitut, wo er sich Geld holte, an einem Kiosk, wo er in englischen Illustrierten blätterte, in einem Geschäft für orientalischen Tabak, bei seinem Parfumhändler. Schließlich stieg er wieder in den Wagen und setzte sich zwischen seinen Blumenstrauß und seine mit Schleifen verschnürten Pakete. Nach Hause. Der Chauffeur drehte sich in seinem Sportsitz um. Monsieur? Monsieur hat gesagt, ich habe gesagt nach Hause, zum Boulevard d'Ankermann. Brauchen Sie einen Stadtplan von Paris? Der Wagen brauste in Richtung Champs-Élysées davon. Der Chauffeur zeigte sich voller Eifer und sein gedankenschwerer Rücken schien sich besorgt über jenen Abgrund zu neigen, der sich zwischen dem willensschwachen jungen Mann des vergangenen Monats, dem jungen Mann mit seinen, wenn es Ihnen recht ist, und auch ein Glas Antonin, und Monsieur Pelou Junior auftat, der sein Personal herumkommandierte und den Benzinverbrauch überprüfte. Monsieur Pelou Junior, in Safianleder zurückgelehnt und den Hut auf den Knien, sog den Wind in tiefen Zügen ein und spannte seinen ganzen Willen an, um nicht zu denken. Feige schloss er zwischen der Avenue Malakoff und der Porte Dauphine die Augen, um die Avenue Bugeaud nicht vorbeiziehen zu sehen, und beglückwünschte sich dann, ganz schön mutig bin ich. Im Boulevard d'Ankermann hupte der Chauffeur, damit das Tor geöffnet wurde, das sich mit einem langgezogenen, tiefen und angenehmen Klang in seinen Angeln drehte. Der Concierge eilte mit der Mütze auf dem Kopf herbei, das Gebell der Wachhunde begrüßte den wiedererkannten Geruch des Ankömmlings. Zufrieden atmete Sherry den frischen Duft des gemähten Rasens ein, trat ins Haus und ging mit dem Schritt eines Gebieters hinauf zu der jungen Frau, die er 3 Monate zuvor verlassen hatte, so wie ein Matrose aus Europa am anderen Ende der Welt eine kleine, wilde Braut sitzen lässt. Lea warf die Fotografien, die sie aus dem letzten Koffer gezogen hatte, weit von sich auf den offenen Schreibtisch. Mein Gott, sind die Leute hässlich. Und sie haben es auch noch gewagt, mir das hier zu schenken. Glauben Sie denn wirklich, ich werde mir Ihr Bildnis in einem vernickelten Rahmen oder in einem kleinen Faltständer auf den Kamin stellen? In den Papierkorb damit, ja, und zwar in 4 Stücken. Sie nahm die Fotografien wieder in die Hand und bevor sie sie zerriss, warf sie noch einmal den härtesten Blick darauf, zu dem ihre blauen Augen fähig waren. Vor einem dunklen Postkartenhintergrund umhüllte eine beleibte Dame in gerade geschnittenem Korsett ihr Haar und die untere Partie ihrer Wangen mit einem Tüllschleier, der von einer leichten Brise hochgehoben wurde. Meiner lieben Lea zur Erinnerung an die köstlichen Stunden in Guitari. Anita. In der Mitte eines Kartons, der rau war wie eine Lehmwand, vereinte eine weitere Fotografie eine trübsinnige Großfamilie, eine Art Strafkolonie, beherrscht von einer geschminkten, kurzbeinigen Großmutter, die ein Cotillon-Tambourin in die Luft hielt und einen Fuß auf das abgewinkelte Knie eines jungen Mannes vom Typ robuster und heimtückischer Metzger stellte. »So etwas verdient nicht zu leben«, beschloss Lea und zerriss den Lehmkarton. Ein noch nicht aufgeklebtes Bild, das sie auseinanderrollte, führte ihr wieder jenes betagte Provinzpärchen vor Augen. Zwei exzentrische, kreischende und zänkische Fräulein, die jeden Morgen auf einer südfranzösischen Promenadenbank und jeden Abend zwischen einem Glas Cassis und dem Seidentuch saßen, auf das sie eine schwarze Katze, eine Kröte und eine Spinne stickten. Unserer hübschen Fee, ihre lieben Freundinnen aus Trajas, Miquette und Riquette. Lea vernichtete diese Reiseerinnerungen und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Es ist schrecklich. Und nach diesen, genauso wie vor diesen, noch viele andere. Andere, die diesen hier gleichen werden. Da kann man nichts machen. So ist es eben. Wahrscheinlich schießen überall dort, wo eine Lea auftaucht, auch eine Charlotte Pelou, eine de la Berge, eine Aldonza aus dem Erdboden, lauter alte Vogelscheuchen, die einst junge Schönheiten waren. Kurz und gut, Leute, die unmöglich sind, unmöglich, unmöglich. In ihrer Erinnerung hörte sie noch immer Stimmen, die ihr auf Hoteltreppen zugerufen, die ihr an hellgelben Stränden von weitem Huhu zugeschrien hatten, und wie ein Stier senkte sie feindselig die Stirn. Nach 6 Monaten kam sie nun zurück. Ein bisschen mager und geschwächt und weniger heiter. Ein mürrisches Zucken zog hin und wieder ihr Kinn zum Hals hinunter, und zufällig aufgesuchte Friseure hatten in ihrem Haar eine allzu rote Flamme entzündet. Doch ihr bernsteinfarbener Teint, den Sonne und Meer gepeitscht hatten, blühte wie der einer schönen Bäuerin und hätte auf Schminke verzichten können. Freilich musste der verwelkte, von tiefen Falten durchzogene Hals, zu denen die Bräune nicht vorgedrungen war, vorsichtig umhüllt, wenn nicht gar vollständig versteckt werden. Sie saß da und hielt sich lange damit auf, Kleinigkeiten zu ordnen. Dann suchte sie ringsum, so als würde sie nach einem verschwundenen Möbel suchen, ihre einstige Geschäftigkeit, ihre Behendigkeit, mit der sie früher ihr behagliches Reich durchschritten hatte. »Ach, diese Reise«, seufzte sie, »wie konnte ich nur? Wie ermüdend!« Sie runzelte die Stirn und setzte ihre neue, mürrische Grimasse auf, als sie bemerkte, dass an einem kleinen Gemälde von Chaplin ein rosaroter und silberner Mädchenkopf, den Lea bezaubernd fand, das Glas zerbrochen war. Und ein 2 Handbreiter Riss im Spitzenvorhang. Und vorläufig habe ich nur das gesehen. Was habe ich mir nur dabei gedacht, so lange fortzubleiben? Für wen eigentlich? Als hätte ich meinen Kummer nicht ebenso gut hier, in aller Ruhe, verwinden können. Sie stand auf, um zu läuten, raffte die Musselinfalten ihres Morgenrocks zusammen und herrschte sich schonungslos an. »Altes Laufmädchen, los!« Das Stubenmädchen kam herein, beladen mit Wäsche und Seidenstrümpfen. 11 Uhr, Rose, und mein Gesicht noch nicht fertig. Ich habe mich verspätet.« »Es gibt nichts, was Madame zur Eile treibt. Madame hat nicht länger diese beiden Fräulein Maigret, die Madame auf Ausflüge mitschleppen und schon in aller Frühe kommen, um sämtliche Rosen am Haus abzupflücken. Auch Monsieur Roland kann Madame nicht mehr verärgern, indem er ihr kleine Kieselsteine ins Zimmer wirft. Rose, es gibt eine Menge für uns zu tun hier im Haus. Ich weiß nicht, ob 3 Umzüge so schlimm sind wie ein Brand, aber ich weiß genau, dass 6 Monate Abwesenheit so schlimm sind wie eine Überschwemmung. Hast du den Spitzenvorhang gesehen? Das ist noch gar nichts. Madame hat ja die Wäschekammer noch nicht gesehen. Überall Mäusedreck und der Parkettboden ist angenagt. Und es ist doch immerhin äußerst merkwürdig, dass ich im Rancy 28 Geschirrtücher überlasse und nur noch 22 wiederfinde. Wirklich? Es ist so, wie ich es Madame sage. Sie blickten einander mit der gleichen Empörung an, denn sie hingen beide an diesem gemütlichen, durch Teppiche und Seidenstoffe schallgedämpften Haus mit seinen gefüllten Schränken und seinen gestrichenen Untergeschossen. Lea schlug sich kräftig aufs Knie. »Das wird sich ändern, meine Liebe. Wenn Ernest und Emerency nicht hinausfliegen wollen, werden sie die 6 Geschirrtücher bestimmt wiederfinden. Und Marcel, diesem großen Esel, hattest du doch geschrieben, er solle zurückkommen.« »Er ist da, Madame.« Flink angezogen, öffnete Lea die Fenster und stützte sich auf die Ellbogen, um zufrieden ihre Avenue mit den zu neuem Leben erwachenden Bäumen zu betrachten. Keine alten, schmeichlerischen Jungfern mehr. Und kein Monsieur Roland, jener schwerfällige, athletische junge Mann aus Cambo. »Ach, dieser Dummkopf«, seufzte sie. Doch sie verzieh dieser Randfigur ihre Einfältigkeit und machte ihr lediglich zum Vorwurf, missfallen zu haben. In ihrer Erinnerung einer gesunden Frau mit vergesslichem Körper war Monsieur Roland nur noch ein kräftiges, etwas lächerliches Tier, das sich so ungeschickt angestellt hatte. Jetzt hätte Lea bestimmt abgestritten, dass an einem verregneten Abend, als der Schauer duftend auf die Rosengeranien prasselte, ein Tränenstrom, der sie blind machte, Monsieur Roland einen Augenblick lang hinter Cheries Bild hatte verschwinden lassen. Diese flüchtige Bekanntschaft hinterließ in Lea weder Bedauern noch Unbehagen. Der Dummkopf und seine alte, törichte Mutter hätten bei ihr nach wie vor in der gemieteten Villa in Cambo einen wohlgedeckten Kaffeetisch und die Schaukelstühle auf dem hölzernen Balkon vorgefunden, die liebenswürdigen Annehmlichkeiten, die Lea zu bieten wusste und auf die sie stolz war. Doch der gekränkte Dummkopf war gegangen und hatte Lea der Obhut eines steifen und gut aussehenden, ergrauenden Offiziers überlassen, der seine Absicht bekundete, Madame de Longval zu ehelichen. Unser Alter, unser Vermögen, unser Hang zu Unabhängigkeit und mondänem Leben bestimmt uns denn nicht alles füreinander? Sagte der schlank gebliebene Oberst zu Lea. Sie lachte. Sie fand Gefallen an der Gesellschaft dieses recht hageren Mannes, der gern aß und trank, ohne gleich einen Rausch zu bekommen. Er täuschte sich und las in den schönen blauen Augen, im vertrauensvollen, anhaltenden Lächeln seiner Gastgeberin jene Einwilligung, die sie hinauszögerte. Eine unmissverständliche Geste kennzeichnete das Ende ihrer beginnenden Freundschaft. Lea bereute sie und machte sich in ihrem Innersten aufrichtige Vorwürfe. »Es ist meine Schuld. Man behandelt einen Oberst, Ipustek, aus alter baskischer Familie, nicht wie einen Monsieur Roland. Ich habe ihm eine Abfuhr erteilt und eine gehörige noch dazu. Er hätte wie ein nobler, geistreicher Mann gehandelt, wenn er am nächsten Tag in seinem Break zurückgekehrt wäre, um bei mir eine Zigarre zu rauchen und mit meinen alten Jungfern zu schäkern. Sie kam nicht auf den Gedanken, dass ein reifer Mann zwar einen Korb hinnimmt, nicht aber gewisse Blicke, die sein Äußeres abschätzen, die ihn unmissverständlich mit einem anderen vergleichen, mit dem Unbekannten, dem Unsichtbaren. Lea, die überraschend geküsst worden war, hatte jenen schrecklichen, lang anhaltenden Blick einer Frau, die genau weiß, an welchen Stellen das Alter dem Mann seine Spuren aufzwingt, nicht unterdrücken können. Von den gepflegten, dürren, von Sehnen und Adern durchzogenen Händen wanderten ihre Augen hinauf zum schlaffen Kinn, zur durchfurchten Stirn und kehrten erbarmungslos zurück zum Mund, den Gänsefüßchen aus Falten umrahmten. Und die ganze Vornehmheit der Baronin von Longval zerplatzte mit einem »Oh la la«, das so verletzend, so eindeutig, so pöbelhaft klang, dass der schöne Oberst Ipustek die Schwelle zum letzten Mal überschritt. »Meine letzten Romanzen«, dachte Lea, die immer noch am Fenster lehnte. Doch das schöne Pariser Wetter, der Anblick des sauberen, von Stimmen erfüllten Hofes und der kugelförmigen Lorbeerbäume in ihren grünen Kästen, der laue, duftende Lufthauch, der aus dem Zimmer strömte und dabei zärtlich über ihren Nacken strich, erfüllten sie nach und nach mit Spottlust und guter Laune. Frauengestalten gingen vorüber, hinunter zum Bois. »Die Röcke ändern sich schon wieder«, stellte Lea fest, »und die Hüte werden höher.« Sie nahm sich einen Besuch im Schneideratelier vor. Bei Louis, ein plötzliches Verlangen, schön zu sein, richtete sie auf. »Schön? Für wen?« »Nun, für mich. Und außerdem, um die alte Pelou zu ärgern.« Lea wusste von Cheries Flucht. Doch über seine Flucht hinaus wusste sie nichts. Auch wenn sie die Polizeimethoden der Madame Pelou missbilligte, so duldete sie doch, dass eine junge Modistin, die sie verwöhnte, ihre Dankbarkeit geschickt in Form von Klatsch zum Ausdruck brachte, den sie während der Anprobe in Leas Ohr träufelte, oder zusammen mit »Tausend Dank für die köstliche Schokolade« auf einem großen Blatt Geschäftspapier schriftlich festhielt. In Cambo hatte Lea eine Postkarte der alten Lilly erhalten, eine Postkarte, auf der die närrische Greisin ohne Punkt und ohne Komma mit zittriger Handschrift eine unverständliche Geschichte über Liebe, Flucht und einer in Neuilly eingesperrten jungen Ehefrau erzählte. Das Wetter war ähnlich, erinnerte sich Lea an jenem Morgen, als ich in meiner Badewanne in Cambo die Postkarte der alten Lilly las. Sie sah das gelbe Badezimmer wieder vor sich, die auf dem Wasser und an der Decke tanzende Sonne. Sie hörte, wie das Echo der dünnwandigen, hellhörigen Villa ein recht herzloses und nicht gerade spontanes, schallendes Gelächter zurückwarf, nämlich ihr eigenes, und dann die Rufe, die ihm gefolgt waren. »Rose! Rose!« Mit ihren Schultern und Brüsten, die aus dem Wasser ragten, triefend, kräftig, den herrlichen Arm ausgestreckt, glich sie mehr denn je einer Brunnenfigur, als sie mit den Fingerspitzen die feuchte Karte schwenkte. »Rose, Rose! Cherie, Monsieur Pelou hat sich aus dem Staub gemacht. Er hat seine Frau verlassen.« »Madame, das überrascht mich nicht«, hatte Rose geantwortet. »Die Scheidung wird lustiger sein als die Hochzeit, wo sie alle den Teufel zu Grabe trugen.« Den ganzen Tag über war eine peinliche Heiterkeit nicht von Leas Seite gewichen. Ach, mein unausstehliches Kind. Ach, der böse Junge, da haben wir es. Und leise lachend hatte sie den Kopf geschüttelt, wie eine Mutter, deren Sohn zum ersten Mal außer Haus genächtigt hat.